Darf Sie nochmal ganz herzlich grüßen jetzt zu unseren Exerzitien, diesen Tagen der Vertiefung in unserem Glauben. Brüder und Schwestern, wir stehen ja im Jahr des Glaubens. Der Heilige Vater hat Oktober jetzt dieses Jahr des Glaubens ausgerufen. Und er möchte, dass die Christen, die Katholiken sich in ganz besonderer Weise in diesem Jahr in den Glauben, in unseren katholischen Glauben vertiefen. Ich denke, er hat es auch nicht nur, weil das Jubiläum 50 Jahre Zweites Vatikanum ist, sondern ich glaube auch, weil er die Not sieht. Der Heilige Vater die Not sieht, die in Glaubensfragen in der Christenheit da ist. Und zwar auch, was das Glaubenswissen vor allem auch betrifft. Wenn man so fragt, die Leute sagen schon, sie glauben, aber es ist oft sehr nebulos, was die Leute glauben. Und es geht darum, dass wir über unseren Glauben Bescheid wissen, dass wir Auskunft geben können über unseren Glauben. Was glaubst du als Katholik? Was sind die Glaubenswahrheiten? Ich denke, dass das große Anliegen des Heiligen Vaters ist, des Papstes ist, wenn sie also konfrontiert werden. Der Herr Direktor hat früher gesagt, dass er bei einem Vortrag war, Priester, einige da in Vorarlberg, da ist es um den Islam gegangen. Die Frage, was ist der Islam und welche Antwort geben wir als Katholiken, als Christen, wenn wir gefragt werden, was glaubst denn du, was glauben wir als Christen? Ich hatte da eine sehr interessante Begegnung, das war vor 3 Wochen bei einem Vortrag in Eisenstadt im Burgenland. Und da habe ich über die Frage, also über den ersten Glaubensartikel gesprochen, du sollst an einen Gott glauben. Und während des Vortrages sah ich so ein bisschen in die Runde und da saß so rechts von mir so ein junger Mann, so um die Mitte 30 schätze ich, war er so ein bisschen dunkel und so, ne? Auch von der Hautfarbe, also nicht so ein Afrikaner oder so, sondern aber ich habe mir gedacht, das Burgenländer kann es keiner sein und ein Steirer auch nicht und so. Und im Laufe des Gesprächs, also des Vortrages, habe ich mich dann einmal an ihn gewandt und dann hat er gesagt, ich bin Muslime. No, schön. Weil das hat mich angespornt, natürlich jetzt. Ne? Es ist spannend, es ist schön. Ich finde das also ganz wunderbar, dass ein Muslime da ist, hat mitgeschrieben und so ganz eifrig. Nicht? Und nach dem Vortrag dann sind wir noch kurz ins Gespräch gekommen. Das Erste aber, was er mir gesagt hat, war, wissen Sie, Sie haben zweimal kritisch den Islam erwähnt. Kritisch, habe mich nicht erinnern können, kritisch. Sondern ich habe aufmerksam gemacht, also so ein paar, wie soll ich sagen, ja, Unterschiede aufgezeigt, ja, von unserem Gottesbild. Ich habe vom barmherzigen Vater gesprochen, ja. Gott ist allmächtig, ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, sehen Sie, Vater, im Islam heißt es auch der Allmächtige. Aber Vater kommt nicht vor. Und das erwähne ich eben so auch, ne? Sondern ich habe nicht kritisch, sondern eben darauf hingewiesen. Und er hat mich auch ganz prompt gefragt, glauben Sie, dass der Islam eine Gefahr ist? Naja, wo ein schwaches Christentum ist schon. Nicht? Und dann sagt er unter anderem auch noch, und jetzt kommt es, dass wir Auskunft geben können auch, sagt er, wissen Sie, der Islam und das Christentum sind ja ohne diese zwei Blüten von einem Stamm, nicht? Das klingt sehr schön. Zwei Blüten, sehr schön. Dann sage ich, jetzt frage ich Sie aber noch etwas. Darf ich Sie noch was fragen? Sagt, ja. Wer ist Jesus für Sie? Wer ist Christus? Ein Prophet. War sofort die Antwort. Ein Prophet. Sehen Sie, sage ich noch was dazu? Er ist mehr als ein Prophet. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, das glauben Sie. Ja, sehen Sie, das ist das Entscheidende. Ich weiß, und dann haben wir noch ein bisschen gesprochen, was im Koran steht und so weiter, aber die entscheidende Frage ist, dass wir Auskunft geben können wer ist Jesus Christus? So wie Jesus seine Apostel gefragt hat, auf dem Weg nach Caesarea Philippi, die kennen die Stelle, für wen halten mich die Menschen? Und dann sagen sie, ja, für Elia und für einen Propheten und Johannes der Täufer, dass der wieder auferstanden ist und so weiter. Und dann sagt Jesus, dreht er sich noch einmal um und sagt zu seinen Aposteln, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese Frage kommt niemand aus. Die stellt er auch euch. Für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist auch ein Prophet, nur ein Prophet? Er ist Jesus. Nicht alle, die von Jesus reden, reden vom wahren Christus. Wahrer Mensch, eines Wesens mit dem Vater. Gott von Gott, Licht vom Licht. Sehen Sie? Das ist die Konfrontation und der können wir nicht ausweichen. Ja? Aber das ist nur so zu vollspannend. Das ist ja nicht das Thema. Nicht. Aber ich denke, dass der Heilige Vater das möchte, dass wir wirklich auch Auskunft geben können. Natürlich muss ich mit dem Herzen dann dabei sein. Glauben heißt ja Credo, coadare, mit dem Herzen dabei sein. Ne? Mit dem Herzen zustimmen. Ja? Ich weiß es, aber dann auch zustimmen und tun, das, was ich glaube. Nicht? So wie der Mann, der da Jesus die Antwort gibt und sagt, ja, es gibt nur einen Gott und du sollst ihn lieben mit ganzem Herzen und so weiter, nicht? Und Jesus sagt dann zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Der hat erwartet, dass Jesus ihn lobt und sagt, ja super, du hast es ganz gut alles, den ganzen Katechismus ist auswendig gekonnt, das ist schön. Aber dann sagt er noch, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also das eine, es genügt noch nicht, es kommt jetzt noch was dazu. Das Zweite, was wir heute auch gehört haben, jetzt lebe das auch. Lebe. Auch wenn du Auskunft gibst jetzt und sagst, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, komm und lebe das jetzt. Ja? Islam, wenn er mich fragt, ist eine Gefahr für Deutschland? Eine Gefahr für Österreich? Ich habe keine Angst. Aber dort, wo ein schwaches Christentum ist, er hat mir ein Beispiel erzählt von einer Situation, hier in Deutschland war es, was er beobachtet hat, bei einem Gottesdienst, das kann man ja ruhig sagen. Nicht? Wer die Leute beobachtet hat, sagt er nicht, wie sie sich benommen haben in der Kirche. Ja? Hat mir wehgetan, hat er gesagt. Mir tut es auch weh, wenn ich sehe, wie manchmal die Leute sich in einer Kirche benehmen. Das ist keine Mission, das ist kein Zeugnis, kein Beispiel. Ja? Kein Zeugnis, dass ich glaube, dass hier Gott anwesend ist, dass er hier lebt, dass da vorne ein Licht brennt, das ewige Licht, und dass ich glaube, dass er hier gegenwärtig ist, mein Herr und mein Gott. Gut, sei nur soweit. Aber jetzt geht's zu unserer Frage. Also das, was wir in diesen Tagen betrachten wollen, auch darüber müssen wir ja Auskunft geben, wenn sie dich fragen, was erwartest du nach diesem Leben? Was erwartest du? Was kommt dann? Ja, weiß man nicht. Wissen Sie, wie viele getaufte Katholiken sagen, ist noch nicht am Zug gekommen? Ja, ist noch nicht am Zug gekommen, sagen sie. Ach so, Doscher Herr, ja, weißt du nicht, dass Christus zurückgekommen ist? Dass er auferstanden ist, glaubst du das nicht? Naja, man weiß nichts rechts. Nicht? Solche Dinge hörst du ja, Land auf, Land ab. Selbst bei den Kirchengehern, frag sie, wenn sie rauskommen aus der Kirche. Naja, wissen Sie, was Glauben heißt? Nicht nichts wissen. Die Steirer sagen, nur Glauben heißt nichts wissen. Nein, Glauben im christlichen Sinn heißt, ich weiß es. Ich bin überzeugt. Glauben. Ich glaube an Gott. Das heißt nicht, naja, ich weiß nicht recht. Gibt's einen Herrgott, gibt's einen nicht und so. Ihr sollt feststehen, steht fest im Glauben. Auch fest im Glauben an das, was kommt. Und das kommt, das Ende. Ja? Jetzt werde ich denken, das fängt schon gut an. Na bitte, aber es ist, wir stehen hier an der Schwelle der Ewigkeit heute. Heute, morgen, übermorgen. Da sind auch in Ehren ergraute Häupter, wie ich so hineinsehe da. Finden Sie? Haben wir auch nicht mehr so lange Zeit, oder? Ich sage immer, haben wir schon die vierte Adventkranzkerzen anzünden, nicht? Oder? Ja, es ist so. Manche erst die dritte da, wenn ich hineinschaue. Ja, ein junger Mann hat vielleicht die zweite. Aber im Grunde, man weiß es nicht. Schauen Sie, was sagt Jesus jetzt am Sonntag? Wie hat es denn geheißen? Im Mahnung, im Hinblick auf das Ende. Seht euch also vor und bleibt wach. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ja, welche Zeit? Welche Zeit? Ja, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das Ende nämlich. Was kommt dann? Wissen Sie, was kommt? Im Buch Kohelet, Buch der Prediger, wunderbar, wunderbar, dort steht ein herrlicher Satz. Ja, ein herrlicher Satz. Denk an deinen Schöpfer. Also ich lese diese die Verse vorher und nachher auch. Aber ein entscheidender Satz ist dann drinnen. Denk, Kohelet ist das, 12,5. Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Tagen, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst, ich mag sie nicht. Ehe Sonne und Licht und Mond und Sterne erlöschen und auch nach dem Regen wieder Wolken aufziehen. Am Tag, da die Wächter des Hauses zittern, die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ihre Arbeit einstellen, weil sie zu wenige sind, es dunkel wird bei den Frauen, die aus den Fenstern blicken und das Tor zur Straße verschlossen wird, wenn das Geräusch der Mühle verstummt. Steht man auf beim Zwitschern der Vögel, doch die Töne des Lieds verklingen. Selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg. Der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke schleppt sich dahin, die Frucht der Kapper platzt. Und jetzt, doch ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus. Dieser Satz, diese paar Worte. Es geht der Mensch, hat eine andere Übersetzung, es geht der Mensch in das Haus seiner Ewigkeit. Wunderbarer Satz. Wir gehen viel, die Menschen gehen sehr viel, und jetzt in der Vorweihnachtszeit, schon überhaupt, schauen Sie in die Städte, ja, auch in kleinere, größere Städte, sie gehen, ja, überall. Ja. Und wie viele da gehen und wohin, wer das sagen könnte. Die Ziele sind so viele, so verschieden wie die Menschen sind, die da gehen. Sie gehen. Ja. Doch gibt es ein Ziel? Gibt es ein sichtbares, geheimnisvolles, wohin sie alle gehen? Ob sie glauben oder nicht, sie gehen. Ob sie es merken oder nicht. Eben im Buch Kohelet steht, ich sage es noch einmal, es geht der Mensch in das Haus seiner Ewigkeit. Von diesem Satz möchte ich euch sagen, jedes Wort wiegt eine Ewigkeit. Jedes Wort. Und in diesen Tagen, wissen Sie, ich frage mich auch, sollen wir sind Wanderer, wir sind Pilger, ja? Sollen wir nicht einmal einen Augenblick innehalten, um jedes Wort nachdenklich erwägen? Und das tun wir jetzt, wird nicht so lange sein. Das Haus der Ewigkeit. Der Mensch geht in das Haus seiner Ewigkeit. Er geht in sein Haus seiner Ewigkeit. Jetzt noch unsichtbar, diese Ewigkeit, dieses Haus, aber es wächst einmal riesengroß vor uns auf, wenn nämlich unser irdisches Haus hier versinkt. Paulus sagt es auch, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird. Ja? Im Tod nämlich. Wir werden auch darüber sprechen. Wir müssen darüber reden. Auch wenn die Welt heute gerade den Tod beiseite schiebt und so tut, als gäbe es ihn nicht. Ja? Wenn jemand gestorben ist, dann wird einer aufgeschminkt und in ein Sofa gesetzt und dann geht man da so schön vorbei und tut so, als wenn er nicht drinnen sitzen würde, dabei ist er gestorben. Und man belügt sich selbst. Und ich sage Ihnen, jetzt schauen wir dieses Haus an, auf das wir hinzugehen. Es hat so viel Geheimnisvolles, dieses Haus. Dinge, die es von jedem Haus hier auf der Erde unterscheidet. Dieses Haus. Worin liegt der Unterschied vom Haus der Ewigkeit, auf das wir hinzugehen, und das Haus hier, das wir hier bewohnen? Erstens, da ist die Tür dieses Hauses. Ja? Auf das wir zugehen. Die Tür des Hauses. Und diese Tür ist ganz eigenartig eingerichtet. Sie öffnet sich nämlich für den Menschen nur ein einziges Mal. Nur ein einziges Mal. Und sie lässt nur hinein in dieses Haus. Doch nie mehr heraus. Ja? Die Tür geht nur einmal auf, nur hinein, heraus nie mehr. Wenn du mal drinnen bist, bist du drinnen. Ja. Und wissen Sie, was dieses Haus noch ist? Es ist schalldicht abgedichtet, schalldicht. Kein Laut dringt aus diesem Haus heraus, kein Laut. Sei es Jubel oder Klage, Freudengesang oder Schmerzensschreie. Und wissen Sie, was noch merkwürdig ist in diesem Haus? In diesem Haus findest du, und wenn du noch so lange suchst, wissen Sie, was du nicht findest in diesem Haus? Keine Uhr. Du findest keine Uhr. Nein. Der Grund? Hier steht die Zeit. Es gibt keine Zeit. Die Zeit hat aufgehört. Und zwar nur ein Pendel. Tack, 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 tack. Verstehen Sie? Bam, bam. Nur ein Pendel schwebt gleichsam lautlos in diesem unermesslichen Raum. Bam, 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 bam. Wenn man das so sagen kann. Immer, 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 immer. Oder lateinisch semper, semper, semper. Immer, immer. Aber keine Zeit und auch kein Stundenschlag, dass das einmal so war, ne? Bong, bong und dann. Und jetzt 12 oder so, nein. Kein Stundenschlag. Die Zeit ist vorbei. Abgetan. Sie ist tot. Wenn ich das so schildere, wissen Sie, es ist unvorstellbar, ne? Es ist unvorstellbar, aber wahr. Aber wahr. Und dann machen wir plötzlich, bei genauem Hinsehen, die größte Entdeckung an diesem Haus. Das Haus der Ewigkeit besteht aus zwei unendlich verschiedenen Abteilungen. Zwei unendlich verschiedene Abteilungen. So verschieden, dass man meinen würde, es müssten zwei Häuser sein. Aber es ist nur ein Haus. Das Haus der Ewigkeit. Und zwar, dass es zwei verschiedene Häuser wären, wenn nicht eine gewaltige Mauer diese beiden Bereiche umschließen würde. So verschieden sind die beiden Räume wie Feuer und Wasser. So verschieden wie Himmel und Hölle. Ich kann es Ihnen vorlesen. Steht auch in der Heiligen Schrift. Lukas 16, 22. Sie glauben, das habe ich erfunden. Nein, steht da. Lukas 16, ist uns alles geoffenbart. Lukas 16, 22. 16, 22. Folgendes, hören Sie mal genau hin. 16, 22. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, so, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil an Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und Propheten und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wer sein Herz verhärtet, vor dem können Hunderte von den Toten auferstehen. Er wird nicht glauben. Zwei Bereiche in diesem Haus. Zwei Räume, so können wir sagen. Ja, wir haben es jetzt gehört. Ja. Zusammenfassend. Das also ist das Haus der Ewigkeit und sein Geheimnis. Dahin, meine Lieben, sind wir unterwegs. Dahin sind wir alle unterwegs. Zu diesem Haus. Aber doch steht in dem Buch Kohelet, steht noch ein weiteres, vielsagendes Wort. Das müssen wir beachten. Es geht der Mensch in das Haus seiner Ewigkeit. Seiner Ewigkeit. Dieses Wort seiner, was sagt das uns? Jeder von uns hat seine Ewigkeit. Seine. Er bezieht einmal, wie es auch hier heißt, seine Wohnung. In diesem unübersehbar großen Haus. Und wenn du mal in deiner Wohnung bist, kannst du nicht mehr sagen, das gefällt mir nicht. Mein lieber Freund, da drüben bei deiner Wohnung, der war scheiner. Ich möchte dort hinüber. Wir haben es gehört. Er bezieht seine Wohnung in diesem unübersehbar großen Haus. Entweder droben, in Anführungszeichen, oder drunten. Je nachdem. Daher die Frage, die wir uns gleich zu Beginn stellen, also, wo wird einmal unsere Wohnung sein? Deine, ihre, meine, in diesem Haus. Jeder von uns hat eine andere Ewigkeit. Eine andere Wohnung im Haus der Ewigkeit, auf das wir hinzugehen. Wir bedenken das nicht. Der heutige Mensch hat das so weit weggesteckt. Wir sind so irdisch verhaftet. Ja. Wir gehen und laufen und kaufen und planen und ja. Denken wir doch auch, ich war jetzt da 10 Tage in Afrika auf einer Missionsstation. Die Flughäfen sind voll und man fragt sich, wo fliegen die Leute alle hin? Das ist unglaublich. Ja. Aber schöne Begegnung hatte ich, als ich in Zürich einstieg ins Flugzeug. Es ist ja gut, wenn man so den Gewerbeschein hat, ne? Als Priester. Ständig wirst du irgendwie konfrontiert damit, oder? Angesprochen. Das war in Zürich, auf dem Flug nach Wien. Ich hinein ins Flugzeug und da vor mir eine junge Frau. Und die sagt dann, da können wir schon etwas beruhigt sein. Sie war eine Schweizerin, oder? Sie hat schon so in diesem Tonfall gesprochen. Da können wir schon beruhigt sein, hat sie gesagt, wie sie mich gesehen hat. Da können wir dann auch gleich beichten, hat sie gesagt. Sie hat sogar das noch vornehm ausgedrückt. Da können wir, bekommen wir gleich die Absolution. Habe mir gedacht, halt, die muss ein bisschen eine Ahnung haben. War schön. Aber dass da jemand einsteigt, ja, in das Flugzeug, erstens einmal die registriert, dass es ein Priester ist, und dann hat sie sich so vorgetastet, wie ich denke. Ja, ob er so ein Konservativer ist oder was er so ist, ob er so ein Collar hat, oder muss er doch ein bisschen so, war ganz interessant. Was die alles erzählt hat, war schön. Jedenfalls, mich hat das gefreut, weil da jemand da ist, der doch sich mit dieser Frage so nach, vor allem auch, was wäre, wenn wir jetzt abstürzen, nicht? Und das steht ja dahinter, der Gedanke, wenn sie sagt, da können wir dann gleich die Absolution bekommen. Habe ich gesagt, ja, Sie verstehen das was, oder? Sie gehen beichten, nicht? Ja, das war dann sehr, sehr schön. Gibt's auch. Ja? Also, die sich damit auseinandersetzt, wenn da als ein Priester da ist, da können wir schon beruhigt sein, denn da können wir die Absolution bekommen, bevor wir abstürzen. Nicht? Also, rechnet sie damit, nicht? In die Ewigkeit kann ich mit meinem Sündenhaufen nicht gehen, da brauche ich vorher eine Absolution. Gut, dass es einen Priester gibt, ne? Ja. Das ist schön, das war eine schöne Begegnung. Also gibt's viele solche Sachen. Ja, darum ist gut, wenn die Priester den Gewerbeschein tragen, nicht, dass man sie erkennt. Der Heilige Vater hat übrigens verordnet, in Rom müssen alle Priester entweder mit Allah oder mit Kollar gehen, als Priester, denn er hat gesagt, die Menschen haben das Recht zu sehen, dass es einen Priester gibt. Ja. Aber ich komme aus einer Zeit, wissen Sie, lieber Mitbruder, wo man gesagt hat, das brauchst du alles nicht. Das ist alles ein Blödsinn. Nicht? Mein lieber Schwan, du kommst bei den Leuten nicht an, hat man uns gesagt. Du kommst nicht ins Gespräch mit ihnen. Genau, Schnecken, genau das Gegenteil ist der Fall. Nicht? Sofort. Und der wollte sogar die Absolution, bevor wir abstürzen. Herrlich. Nein, nicht abstürzen, nicht herrlich. Aber dass so jemand, dass die wirklich, und das natürlich noch in der Schweiz noch dazu. Herrlich. Gut. Das mir nicht zu lange, weil es hat auch einen langen Weg alle. Das also ist das Haus der Ewigkeit und sein Geheimnis. Ja? Dahin sind wir alle unterwegs. Der Mensch geht in seine Ewigkeit. Jeder hat eine andere Ewigkeit, entweder oben oder unten. Da sagt uns das Wort Gottes, Johannes 14,2, auch das sei noch jetzt genannt, Johannes 14,2, auch das ist uns geoffenbart, Sie kennen dieses Wort, ich lese das sehr oft bei Begräbnis, beim Requiem, wo Jesus sagt, Mein Herz lasse sich nicht verwirren. Und das passt sehr gut, zum Beispiel angesichts des Todes, des Sterbens eines lieben Menschen. Habe ich jetzt in der eigenen Familie, im größeren Kreis der Familie, einen sehr tragischen Fall gehabt, von meinem Cousin, der Bub, 34 Jahre, ist beim Baumfällen abgestürzt und tödlich gestirbt in den Händen seines Vaters, also meines Cousins. Das ist wirklich etwas sehr Dramatisches. Das zweite Kind, das erste ist mit 8 Jahren, das Mädchen tödlich verunglückt. Und ich war gerade auf dem Weg, ich konnte leider in diesem Moment nicht hinkommen, aber es ist dramatisch. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Und Jesus sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich, auch jetzt in dieser Situation. Halte dich fest. Glaubt an Gott. Glaube durch diese dunkle Stunde durch, dass es den Ostermorgen gibt, die Auferstehung. Weißt du, das ist nicht leicht. Aber was sollst du sonst sagen? Ich war zutiefst betroffen in dieser Situation. Es ist erschütternd, was da passiert ist mit diesem Tod dieses jungen Mannes, eine Familie, zwei Kinder und so weiter. Aber da gab es dann so, ich lese, nicht? Also Schreiben, sagt man da, also so Anteilnahme halt, nicht? Solche. Und da war eines auch dabei, ein Schreiben. Da hat man die Mutter des Verunglückten dann gezeigt. Und anderem schreibt da jemand, wo wahrscheinlich gut meinend und so, ein grausames Schicksal hat zugeschlagen. Ja? Ich hoffe, dass ihr dieses grausame Schicksalsschlag von diesem und so weiter irgendwie überwinden werdet. Also da habe ich gesagt, weißt du, das ist nur das Traurigste von allem. Wenn das jetzt nichts anderes ist als ein grausames Schicksal, dann muss ich verzweifeln. Wenn wir keine andere Antwort haben darauf, ja, als wie das war ein grausames Schicksal, liebe Mutter, ja, die du dein Kind verloren hast. Ja, das wäre zum Verzweifeln. Sie hat selber gespürt. Ich habe gesagt, schau das einmal an. Das ist es nicht. Ja. Auch hier ist ein liebender Vater, der seine Hände darüber hat. Und der weiß, warum. Aber Herz, lasse sich nicht verwirren. Und jetzt kommt das, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Sehen Sie? Für jeden hat einen Platz bereitet. Und dieser Platz schaut für jeden anders aus. Das sind nicht diese Plattenbauwohnungen, die alle gleich sind, sondern für jeden hat eine Wohnung bereitet. Ja? Im Hause meines Vaters, wie trostvoll. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ja? Jeder von uns wählt seine Wohnung selbst. Es kommt jetzt dazu auch die Gerechtigkeit Gottes. Jeder von uns wählt seine Wohnung selbst in diesem Haus der Ewigkeit. So oder so. Wo, wie und wann? Und zwar, wo wählt er sie? Hier auf Erden. Dort kannst du nichts mehr wählen. Dort. Da kann man immer herumspringen und sagen, na, Zimmer Nummer 5, das passt mir besser. Das hat die Gardinen und Zimmer Nummer 8 und so weiter. Das hat eine schönere Dusche und so. Nein. Ja, hier auf Erden wählst du die Wohnung, ja, die für dich bereitet ist. Hier in seinem Erdenleben. Hier mit deinem Tun, mit deinem Wirken. Hier wählst du. Das ist sicher das Erregendste an diesem Satz. Ja. Es geht der Mensch in das Haus seiner Ewigkeit. Seiner Ewigkeit. Ja. Wenn also der Mensch drüben ankommt, in seiner ewigen Wohnung, wird er eingestehen müssen, ja, das ist meine Ewigkeit. Das ist jetzt meine Ewigkeit. Ja. Und selbst wenn er drunten ist, wird er nicht protestieren, sondern er wird sagen, das ist meine Ewigkeit. Das ist meine Wohnung, die ich mir gebaut habe, die ich bezogen habe. Wie wird also die unsere einmal sein? Wir wissen eines. Wir gehen auf diese Wohnung zu in jeder Sekunde unseres Lebens. Und seit wir hier jetzt beisammen sind, das ist 35 Minuten, sind wir dieser Wohnung schon wieder näher gekommen. Schon wieder 4 Sekunden näher. Schon wieder. Obwohl sie alle sitzen da. Aber wir gehen alle. Verstehen Sie? Und wo soll ich da sitzen? Wir gehen auf diese Ewigkeit zu. Es geht der Mensch in das Haus seiner Ewigkeit. Und dann sage ich, niederlegt seid und ein paar Stunden schlaft, seid ihr gegangen. Denn wenn es munter wird in der Früh, oder auch nicht. Ganz auf, Herr Pfarrer, bitte schön, jetzt machen Sie es nicht so dramatisch, die ganze Sache. Na, aber das halten wir schon aus, oder? Dann sind wir wieder gegangen, einige Meter weiter hin zum Haus unserer Ewigkeit. Also, selbst wenn wir schlafen, Urlaub machen, fliegen oder was immer, uns erholen, auf dieses Ziel gehen wir zu, Tag und Nacht, Nacht und Tag. Bis einmal die Tür sich auftut und lautlos hinter uns zufällt. Und uns ein Engel Gottes in das Haus der Ewigkeit zu unserer ewigen Behausung führen wird. Und nun ein Wort zum Schluss, ein Geheimnis, wenn ihr wollt, ein Gleichnis, wenn ihr wollt. Mit dem entlasse ich euch dann, ein Gleichnis. Nehmt einmal an, es käme plötzlich ein Brief an euch aus einem fernen Land. Ein reicher Onkel drüben hat, diesem fernen Land, hat diesen Brief geschrieben. Und sein Inhalt? Da schreibt der Onkel, du dürftest dir auf seine Kosten ein Haus bauen. Seine Kosten. Ganz wie es dir gefällt. Das Geld spielt keine Rolle. Nur eine Bedingung stellt er. Vom Augenblick der Schlüsselübergabe, vom Augenblick der schlüsselfertigen Übergabe des Hauses, schlüsselfertigen Übergabe des Hauses, muss alles bleiben, wie es ist. Nichts mehr wird von da an noch verändert. Was würden wir tun? Was würden Sie tun? Ich denke, wir würden alles aufs Sorgfältigste überlegen. Bauplatz, Bauplan, die Ausführung, die Einrichtung, ja? Kein Architekt wäre uns wahrscheinlich zu teuer, kein Baustoff zu gut, keine Sorge zu viel, denn wir würden uns ja immer sagen, diese Gelegenheit hast du nur einmal, dann nie mehr wieder. Ja, verstehen Sie? Wie sorgfältig würden wir alles planen und richten und bauen. Ganz sorgfältig. Denn es darf ja nichts mehr verändert werden dann. Ja? Wahrscheinlich gibt es keinen solchen Onkel, der so etwas tut. Aber Gott, der Herr, tut es. Er gibt dir diese Möglichkeit. Ja? Solange du unterwegs bist. Er gibt dir diese Möglichkeit. Daher, meine Lieben, bau dir deine Ewigkeit, so wie du willst. In einer anderen Stelle heißt es, es liegt vor dir. Wähle das Leben. Du kannst wählen, wo du baust. Das Haus des Lebens oder des Todes. Wähle, du kannst wählen. Ja? Bau dir deine Ewigkeit so, wie du willst. Du hast ein Leben lang Zeit. Vielleicht denken Sie manche, naja, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber jetzt muss ich Gas geben. Weil jetzt, ja. Du hast ein Leben lang Zeit. Nur eines sollst du wissen. Danach wird nichts mehr geändert. Wie du gebaut hast, so bleibt es. Also Buch Kohelet. Es geht der Mensch in seine Ewigkeit. Baue also deine Wohnung so, dass es dir einmal wohl sei in deiner Ewigkeit. Der Herr gibt dir die Möglichkeit dazu. Er hat alles getan, er. Jetzt liegt es an uns, nicht wahr? Wie gut, dass wir diese Möglichkeit noch haben. Schlaf's gut. Ja, es ist wunderbar, dass der Herr uns diese Möglichkeit gibt. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Amen. Und noch ein Ratschlag, ein Geheimnis, nicht ein Hinweis. Wissen Sie, wer Ihnen bei diesem Bauen am besten behilflich ist? Die beste Baumeisterin, die sich da sehr gut auskennt. Die allerseligste Jungfrau. Wenn du mit ihr baust, dieses Haus, dann wirst du das Richtige bauen. Tu nichts ohne sie. Mach alles mit ihr. Für sie, durch sie, mit ihr. Dann wirst du das Richtige bauen. Ich kann es dir sagen. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Amen.